Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Also, es ist soweit. Manche Hörerinnen und Hörer haben es bereits gelesen oder am neuen Vorschaubild des Podcasts erkannt. Oder sie haben mein Video auf Instagram gesehen, wo ich es erklärt habe. Der Wellenreiter gehört jetzt zum Lindauer Nachrichtenmagazin Kolumna. Das ist sehr cool. Das bedeutet für den Wellenreiter, dass es gar kein Fundraising benötigt, wie ich dachte, damit der Wellenreiter eine zweite Staffel in 2026 veröffentlichen kann. Denn die Betriebskosten, die beispielsweise für den Audiodienstleister anfallen oder für die KI, die für den Ton verantwortlich ist oder für Fahrtkosten und so weiter, das übernimmt jetzt alles das Lindauer Medienstartup. Und das ist genial. Damit bleibt der Wellenreiter nämlich frei und unabhängig und für alle Menschen rund um den Bodensee kostenfrei hörbar. Wer mehr darüber erfahren will, der kann ja mal im Netz bei Kolumna vorbeischauen unter kolumna.org/der-wellenreiter-podcast. Da bin ich in Zukunft zu finden und ich werde mit meiner Webseite derwellenreiter.info ganz umziehen zu Kolumna. So, apropos Wellen am Bodensee. Heute habe ich eine kleine Herausforderung für euch. In der letzten Episode ging es ja 1,5 Stunden lang nur um KI. Das war für manche vielleicht ein wenig zu viel des Guten und es war vielleicht auch für einige ein bisschen kompliziert. Für andere war es aber auch sogar zu kurz. Tatsächlich zu kurz, denn nicht alle Fragen wurden final beantwortet. Aber wenn das der Anspruch wäre, dann müsste ich wohl einen eigenen KI-Podcast herausgeben, keinen Bodensee-Podcast, weil dazu müsste man noch sehr viel mehr sagen, wenn man also dieses ganze KI-Thema wirklich final klären wollen würde. Das ist ja nicht mein Thema. Aber es geht ja um die Bodenseeregion, auch ganz unabhängig von KI. Und trotzdem komme ich nochmal drauf zu sprechen, weil ich heute eine KI-Challenge für euch habe. Apropos Wellen am Bodensee. Versucht doch mal herauszufinden, wie viele Leuchttürme es am Bodensee gibt. Und benutzt dafür eine KI. Also wenn ihr die Herausforderung annehmen wollt, dann probiert das jetzt mal aus. Schaltet ab, nehmt die KI und fragt, wie viele Leuchttürme gibt es am Bodensee. Und wenn ihr dann eine zufriedenstellende Antwort habt, dann kommt ihr wieder zurück zum Podcast und hört weiter. Okay, entweder seid ihr immer noch da oder ihr seid wieder da, aber jetzt erkläre ich euch, wie es mir ging. Ja, genau das, wie viele Leuchttürme es am Bodensee gibt, habe ich nämlich heute auf dem Heimweg versucht herauszufinden. Wenn ich Auto fahre, nutze ich ganz gerne einen dieser Chatbots, immer wieder andere, mal Gemini, mal Perplexity. Am seltensten tatsächlich ChatGPT, vielleicht der bekannteste, aber ich mag den einfach nicht so gern. Ich finde Perplexity tatsächlich am besten. Und ich benutze die Dinger immer, um mich zu informieren, während ich Auto fahre, um herauszufinden, was sie so können und weil man das halt neben dem Autofahren wunderbar machen kann. So, und in der Warteschlange beim Einkaufen und beim Rumdaddeln auf dem Handy, ja, auf Instagram, bin ich auf einen Post des Südkurier gestoßen. Und da stand: Vor Romanshorn steht der einzige Leuchtturm im Bodensee. Und als Lindauer ist mir natürlich gleich der Kamm geschwollen, ja. Das konnte ich so nicht stehen lassen, denn der einzige, richtige, echte, wahrhaftige und begehbare, traditionelle Leuchtturm, der steht in Lindau. Aber eben nicht im Wasser. In Romanshorn, da steht der Leuchtturm mitten im Wasser, tatsächlich. Insofern ja, richtig, da steht der einzige Leuchtturm im Bodensee. Etwa 670 Meter vom Hafen entfernt. Und der ragt etwa 12 Meter hoch. Der steht da draußen, um die Schifffahrt vor einer Untiefe zu warnen, also damit die Schiffe wissen, dass es da ganz flach ist. Allerdings ist der Begriff Leuchtturm halt auch so eine Sache, ne? Also vielleicht sind ja ein paar Romanshorner jetzt böse mit mir, wenn ich sage, dass das Ding halt eher wie eine überdimensionierte Büchse auf dünnen Metallbeinen aussieht. Also irgendwie wie eine Feuerwerksrakete, die jeden Moment abgeschossen werden könnte. In Lindau, da sieht der Turm eben so aus, wie man es sich vorstellt, dass ein Leuchtturm eben aussieht. Und genau davon hat eine KI keine so eine richtige Vorstellung. Auf meine Fragen, wie viele Leuchttürme es am Bodensee gibt, sagte Gemini jedenfalls, dass es über 300 Leuchtfeuer gibt. Okay, aber ich will nicht wissen, wie viele Leuchtfeuer es gibt, ich will wissen, wie viele Leuchttürme es gibt. Und die Antwort ist eben überraschend dumm, wie ich finde.
Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, die genaue Anzahl der Leuchttürme am Bodensee länderübergreifend zu bestimmen, da die Quellen hier uneinheitlich sind. Aber wir können uns mal auf die wichtigsten Leuchttürme konzentrieren. Möchtest du das versuchen?
Nein, das möchte ich nicht versuchen. Aber sie sagt, dass die Quellen uneinheitlich sind. Und irgendwie impliziert das ja, dass irgendwie die Schweizer das eine schreiben, die Österreicher das andere und die Deutschen nochmal was Drittes. Und irgendwie, weil man das nicht so richtig zusammenbringen kann, kann man das gar nicht wissen. Und genau das ist der Punkt. Gemini kann sich nur auf das konzentrieren, was irgendwo geschrieben steht. Aber mal eine Recherche machen und sich mal, was weiß ich, Bilder im Netz anschauen oder auf Seiten von den Städten anschauen oder die Wikipedia lesen und so weiter und so weiter und sich mal anschauen, was ist ein Leuchtturm, wie sieht ein Leuchtturm aus und wie sieht das Leuchtfeuer in Bregenz an der Hafenmole aus und so weiter. Das kann das Ding einfach nicht. Und sie tut so, dass sie einfach nur nicht die richtigen Quellen hat und deswegen kann sie es nicht sagen. Nee, sie kann es einfach nicht herausfinden. Das ist halt das Ding. Das sind nicht strukturiert vorliegende Daten und genau da endet das Know-how von diesen Large Language Models, von den großen Sprachmodellen, LLM, ja. Und von Perplexity wollte ich dann noch wissen, wie viele Leuchttürme es eigentlich in Bayern gibt, im Freistaat. Und Perplexity sagte mir dann 2. Einen in Lindau und einen in St. Bartholomä am Königssee. Aber das kam mir dann eben spanisch vor, weil ich hatte irgendwie abgespeichert, dass es in Bayern nur einen einzigen Leuchtturm gibt, nämlich den in Lindau. Und dann habe ich wieder Gemini gefragt, ob es am Königssee einen Leuchtturm gibt. Und Gemini hat das verneint, da gäbe es nämlich 2. Leuchtfeuer. Aber eben nicht Leuchttürme, habe ich dann wieder herausfinden müssen, durch eine Recherche, die ich selbst angestellt habe. Aber da hat's mich schon wieder geärgert. Perplexity hat eine falsche Angabe gemacht und Gemini hat auch eine falsche Angabe gemacht. Die wollten halt irgendwas sagen und die müssen halt irgendwas sagen. Sie können halt nicht sagen, ganz ehrlich, Michael, keine Ahnung. Also Gemini sagt dann nicht, ich habe keine Ahnung und ich bin auch zu dumm und habe nicht die Möglichkeit, dir herauszufinden, wie viele Leuchttürme es am Bodensee gibt. Die sagt einfach, die Datenlage ist hier nicht uneinheitlich. Und Perplexity kriegt halt den Unterschied zwischen Leuchtfeuer und Leuchtturm nicht hin, weil sie das einfach nicht wissen, was das ist. So, und am Königssee gibt's eben nicht, also keinen Leuchtturm, sondern nur 2 Leuchtfeuer. Naja, ich wollte also wissen, wo es in Bayern einen echten, guten, alten Leuchtturm gibt. Eben, den gibt es nur in Lindau am Bodensee, der einzige Leuchtturm Bayerns. Und noch dazu einer von einer Handvoll weltweit, die eine Uhr im Turm verbaut hat. Das ist tatsächlich eine Seltenheit, macht man sich gar nicht so richtig klar, ja. Aber nachts auf Oher See, kilometerweit entfernt von einem Leuchtturm, da machen Uhren natürlich gar keinen Sinn, ja. Kann man ja gar nicht lesen. Und wie wäre das wohl, wenn man die alle von Sommerzeit auf Winterzeit und zurückstellen müsste? Heidenarbeit. Also, echte gute alte Leuchttürme gibt es nur einen am Bodensee, der in Lindau. Einen zweiten, der nahe heranreicht, steht vor Romanshorn und davon abgesehen gibt es rund um den See noch jede Menge mehr oder weniger hoch aufgestellte und sicherlich auch das ein oder andere ästhetisch sehr wertvolle Leuchtfeuer, also Signale für die Schifffahrt, aber eben keine Leuchttürme, die den Namen Leuchtturm verdienen. So, und wenn jetzt irgendeine einwendet, das stimmt nicht, es gibt noch einen weiteren erwähnenswerten Leuchtturm am Bodensee, dann schreibt mir doch einfach gerne an email@derwellenreiter.info und dann werde ich das in der nächsten Ausgabe korrigieren. So, aber jetzt genug der leuchtfeurigen Vorrede. So, was ihr alle nicht seht, ist, wo wir uns gerade befinden. Das möchte ich euch ganz kurz beschreiben. Um mich herum sind violette Samt. Stühle, bezogene Stühle. Ja, das klingt schräg. Nein, es ist ein Kino. Es ist das Frauentor-Kino in Ravensburg, Saal 2. Und ich habe heute entschieden, ich habe mich dazu entschieden, die Podcast-Aufzeichnung heute in diesem Kinosaal 2 in Ravensburg zu machen, weil ich hier vor 3 Wochen bei den Filmtagen Oberschwaben auch saß, um mir Filme anzuschauen. Und ich fand einfach, dass es der beste Ort mit der Festivalleitung der Filmtage Oberschwaben eine Podcast-Aufzeichnung zu machen. Und das ist nämlich Helga Reichert. Helga, wie schön, dass du im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und sehr, dann doch sehr, in diesem schönen Saal.
In diesem schönen Saal. Hier spricht sich's doch gleich viel echter. So, ganz kurz zu dir. Du bist 1973 geboren, hast zwei wundervolle Kinder und einen in der Kinolandschaft, könnte man ja schon fast sagen, berüchtigten Mann, den Adrian Kutter. Du hast studiert, zuerst Jura, das weiß vielleicht nicht jeder, von 1996 bis 99?
Nee, 93 bis 98. Also ich habe es tatsächlich fertig, das Studium habe ich fertig gemacht.
Abgeschlossen, ja. Du hast examiniert.
Erstes,
du bist Juristin.
Na, keine Volljuristin, ich habe nur das erste Staatsexamen, aber das habe ich, genau.
Okay, und dann gab es aber einen Switch. Dann hast du nämlich von 99 bis 2002 eine Schauspielausbildung absolviert in Köln. Und darüber werden wir natürlich gleich reden müssen, wie man von der Juristerei in die Schauspielerei kommt. Und dann hast du aber 2019 bis 2022 die Biberacher Filmfestspiele als Intendantin geleitet, bevor du 2021 die Filmtage Oberschwaben in Ravensburg eingeführt hast, eröffnet hast, ganz neu auf den Markt gebracht hast und seither eben das Filmfestival führst, in diesem Jahr 2025 eben zum 5. Mal. Darüber wollen wir gleich drüber sprechen. Und seit 2022 bist du aber auch beim Filmklangfestival in Göppingen engagiert.
Genau, das haben wir uns auch neu ausgedacht.
Neu ausgedacht.
Die erste Ausgabe 2022.
22, okay, gut. Also, du hast zwei Newcomer auf dem Markt und da wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wie das so ist, ein Festival zu führen, wie viele Filme da wirklich man sehen muss, was man da für einen Überblick bekommt. Und wer es nicht weiß, zu sehen war Helga auch in der berühmten Netflix-Serie Chappell.
Es war nicht Netflix, es war ZDF Neo.
ZDF Neo,
ZDF
okay.
Neo, genau.
So, gleich meine Korrektur. Auf die Schnelle habe ich das also nicht besonders gut recherchiert.
Alles gut.
Ich dachte tatsächlich, nee, stimmt, jetzt ZDF Neo, jetzt habe ich es auch wieder im Sinn, da haben wir es auch gesehen. Wunderbar, so gut, aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Wieso hast du denn eigentlich Jura studiert? Was wolltest du ursprünglich werden, als du dir noch nicht vorstellen konntest, einmal ein Filmfestival zu leiten?
Also ganz, ganz früher, so als ich klein war, wollte ich Sängerin werden.
Ach.
So mit 4 oder 5.
Okay.
Vielleicht auch noch mit 6. Dann habe ich festgestellt, dass man dafür ja auch sehr gut singen können muss, was ich nie konnte.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, dann werde ich Schauspielerin. Da muss man jetzt nichts explizit für können. Also.
Ich dachte, dass man da sehr viel können muss.
Dachte ich damals so als Kind. Genau. Und ich wollte einfach immer gerne auf die Bühne. Und wie das dann so ist, so irgendwann, wenn man älter wird, Pubertät und so, dann kommen so die Selbstzweifel und kann ich das und aha. Und ich erinnere mich noch, dass ich in meinem letzten Schuljahr bei der Berufsberatung war und der mich fragte, was ich denn gerne machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte entweder Schauspielerin werden oder Jura studieren.
Mhm.
Und der guckte mich etwas verwirrt an.
Es liegt nicht so nah beieinander.
Für mich damals total.
Ja?
Weil ich dachte, also ich kannte jetzt Jura nur aus den amerikanischen Filmen.
Okay.
Ja, ne, große Reden. Und ich dachte, ich muss Menschen von einer Realität überzeugen, die nicht die ihre ist.
Mhm. Okay.
Und ich fand das total dicht beieinander.
Aber das ist ein sehr reflektierter Gedanke für so junge Jahre.
Ja, das war dann das, ja schon da, kurz vorm Abi, genau.
Okay, na gut.
Das, genau. Und dann habe ich mir die Sachen schicken lassen von den Schauspielschulen, so von den üblichen Hochschulen, Universitäten. Und ich habe es tatsächlich mit 19 damals nicht mal mehr abgeschickt.
Mhm.
Ich habe mich einfach überhaupt nicht getraut. Dann hatten wir zu Hause Pferde, Reitstall, einen Ausbildungsstall und dann bin ich halt zu Hause geblieben und habe Jura studiert in Osnabrück in meiner Heimatstadt und dann nicht nur nebenbei, sondern tatsächlich fast hauptberuflich 4 Jahre lang geritten, Pferde ausgebildet und nebenbei Jura studiert.
Mhm.
So, das war ein bisschen die Gewichtung für mich.
Okay.
Und habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass das deutsche Jurastudium dem überhaupt nicht entspricht, was ich da für eine Ahnung von hatte.
Aus den amerikanischen Filmen so kanntest du.
Ah,
es gibt keinen Einspruch zum Beispiel.
Es war ganz furchtbar. Ich hatte auch in der Schule nie so das Gefühl gehabt, ich muss besonders viel lernen.
Mhm.
Ich habe das alles immer mit Logik irgendwie geschafft. Und dann bin ich erstmal richtig auf die Klappe gefallen im Jurastudium und habe dann erstmal lernen müssen zu lernen.
Mhm.
So, und dass ich mich wirklich an diesen Ablauf halten muss und dass man irgendwie 5 Sätze schreiben muss statt einem. Also ich schreibe immer gerne kurz, aber das funktioniert ja nicht, weil man muss ja genau. Und dann, als ich mich entschieden habe, doch zur Schauspielschule zu gehen, dann war ich aber schon so weit im Studium, dass ich dachte, abbrechen möchte ich auch nicht. Und dann habe ich es halt fertig gemacht und dann 3 oder 4 Wochen später an der Schauspielschule angefangen. Genau.
Wie war das denn in deinem Elternhaus? Waren die da, waren das eher so vernünftige Menschen, die gesagt haben, Schauspielerei ist doch nichts, damit kannst du doch kein Geld verdienen und so?
Also als ich heimkam und gesagt, von einem Workshop heimkam damals und gesagt, ich möchte doch Schauspielerin werden, sagte mein Vater, ja endlich.
Okay.
Und das rechne ich ihm nach wie vor sehr hoch an. Mhm. Also meine Eltern hatten beide überhaupt nichts irgendwie mit dieser etwas Kultur, Kunst, freien Szene zu tun. Mein Vater war Unternehmer. Das war dann eher schwer, als ich dann auf die Schule gegangen bin oder mich bewerben wollte für irgendwas später. Und er gesagt hat, ja, dann musst du halt das erfüllen. Und er war so immer dieser Marketinggedanke. Ja, das, das. Und habe ich gesagt, die suchen aber jemanden, der echt ganz klein ist und ein bisschen, also die suchen ganz anderen Typen als mich. Und er hat immer gesagt, ja, aber kannst du das nicht erfüllen? Sag ich, ich kann mir doch nicht die Beine abschneiden. Also, dass Sachen von äußeren Gegebenheiten abhängen, gerade auch beim Theater oder beim Schauspiel, die ich nicht beeinflussen kann, das war für ihn so kein Gedanke. Also da war es immer so, ja, streng dich halt mehr an. Und dann klappt das schon. Aber tatsächlich habe ich dann auch mal einmal eine Rolle bekommen. Ich war vorsprechen und dann hat er gesagt, für das eine Stück passt es zeitlich nicht. Und bei dem anderen hat er gesagt, nee, er sucht so eine kleine, freche, dralle, ganz junge so und einen ganz anderen Typen. Und dann habe ich vorgesprochen und dann sagt er, ja, vielleicht muss die gar nicht so klein und jung sein. Vielleicht kann die auch, ja, und ich war damals sehr dünn und dann hat er mir noch High Heels, irgendwie so riesen Absätze und dann war ich wie so eine Giraffe auf der Bühne. Und eben ganz anders als das, was er sich vorher gedacht hat. Aber ich habe die Rolle tatsächlich dann bekommen. Das hat mich gefreut. Aber zurück zu meinen Eltern, die haben das immer unterstützt. Mhm. Gleichzeitig durfte ich nie diese Luftschlösser bauen. Das heißt, durfte ich nie oder sollte ich. Es ging immer darum, wie geht's weiter? Wie stellst du dir das vor? Was ist mit der Rente? Ne? Also der Sicherheitsgedanke war immer sehr groß und auch der Druck, sich darum zu kümmern. Und da bin ich, also ich war damals furchtbar genervt natürlich von meinen Eltern. Aber ich bin da jetzt in meinem jetzigen Alter schon sehr dankbar, auch dass die da immer drauf Wert gelegt haben, dass das alles Hand und Fuß hat.
Mhm. Weil Schauspielerei, ich muss hier nur mal eben hier die Farbe wechseln, die bringt mich ganz durcheinander. Mein Mikrofon leuchtet in
Aber hat das Farben was zu, also hat das was zu sagen, welche Farbe es ist?
Nee, nee, einfach, es ist immer wieder Zufallsprinzip und diesmal war es so eingeschaltet, dass es so rum, wie eine Disco-Landschaft. Nee, gut, so.
Also jetzt ist es knallrot.
Jetzt knallrot.
Und ich denke so, jetzt ist er wichtig. Gut.
Okay. Ja, genau. Ich sollte mehr Dramaturgie mit der Farbe der Mikrofone machen. Ja. Die Schauspielerei ist eben sehr, sie ist, was Einnahmen anbelangt, ist sie nicht sehr konstant. Man kann einmal einen super guten Gig haben, dann bekommt man viel auf Mal, dann hat man aber dann wieder nix für längere Zeit. Es gibt ja viele Menschen, viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die zwischen ihren Beschäftigungen auch immer Arbeitslosengeld beantragen müssen. Also es ist ein sehr hartes Brot. Und wenn man da eine gewisse rationale Herangehensweise hat und mit Vernunft rangeht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht zum Scheitern verurteilt, oder? Also ist das etwas, was du mitgenommen hast, so das alles auf gesunde Beine zu stellen?
Also ich habe ja fast ausschließlich Theater gespielt.
Mhm.
Am Anfang war mein Ziel, irgendwo fest an ein Haus zu kommen. Das hat nicht geklappt. Das hat mich erst sehr frustriert. Dann habe ich aber gemerkt, dass diese Sache mit den Stückeverträgen für mich total funktioniert. Mhm. Und irgendwann war es dann auch so, dass ich von Stückevertrag zu Stückevertrag dann immer wieder gegangen bin, dass sich das so aufgebaut hat und dass man auch immer mit den gleichen Theatern wieder zusammengearbeitet hat.
Mhm.
Das heißt, es gab dann eine Kontinuität.
Mhm.
Ich habe eher die erste Zeit oder die ersten 2-3 Jahre damit gehadert, dass man jedes Mal in ein neues Ensemble kommt und jedes Mal dieses neue Gruppengefüge.
Okay, ja.
Also jede Gruppe hat ja auch eine Dynamik.
Mhm.
Und man muss immer wieder gucken, wo stehe ich, immer wieder dieses Vorstellen, hallo, ich bin. Und das fand ich am Anfang ganz furchtbar anstrengend, dass ich da keine Kontinuität, also dass es nicht langweilig wurde.
Mhm.
Irgendwann war ich dann, also wusste ich das dann zu schätzen und merke dann jetzt auch, wenn ich Sachen zu lange gleich mache, fange ich an, mich zu langweilen und suche mir was Neues. Aber damals am Anfang musste ich mich da echt dran gewöhnen. Plus diese Unsicherheit, dass man ja nicht weiß, wie es weitergeht.
Ja, ja.
Und mir hat mal eine Dozentin damals gesagt, es ist immer so, man hat 4 Wochen ganz viel zu tun und dann 4 Wochen ganz wenig zu tun.
Mhm.
Und dadurch, dass das immer so ist, lernt man in den 4 Wochen, wo wenig ist, sich auch mal zu entspannen.
Mhm.
Weil, ich weiß nicht, also Freiberufler kennen das, dass man immer, wenn man einen Job hat, sofort wieder auf der Suche ist, wie geht's danach weiter und wie geht's danach wieder weiter.
Mhm.
Und das ist ganz schwer abzuschalten.
Okay.
Also man ist ja die ganze Zeit am Rödeln, um das Gefüge am Laufen zu halten und immer wieder neu was zu finden. Und dieses mal runterkommen und auch zu sagen, es ist auch mal eine Woche nichts, das ist mir am Anfang super schwer gefallen.
Hattest du schon mal Momente, wo du dir gedacht hast, hätte ich doch mein zweites Staatsexamen Jura gemacht?
Nee, Aber ich hatte mal einen Moment, das war 2015, glaube ich. 15 oder 16. 16. Da war das erste Mal seit wirklich vielen, vielen Jahren, wo ich dann keine Idee mehr hatte, was im Vierteljahr oder in zwei Monaten ist. Es waren ganz viele Sachen ausgelaufen. Ich hatte auch, als die Kinder klein waren, ich habe dann unterrichtet an der Jugendkunstschule oder hatte dann hier was und da was. Und da war dann plötzlich der Punkt, da dachte ich, jetzt ab dem nächsten Monat habe ich jetzt plötzlich gar nichts. Und das war ein ganz neues, ganz blödes Gefühl. Und ich bin dann damals für einen Workshop 4 Tage nach Berlin gefahren und kam wieder und bekam einen Anruf von einer Bühne, dass ich nicht als Schauspielerin angefragt wurde, aber quasi als Mediatorin und so ein bisschen im Hintergrund in der Organisation. Mhm. Und bin da sofort hingefahren und habe 2 Tage später da angefangen zu arbeiten in einem komplett anderen Bereich plötzlich, aber wo ich ganz viele Sachen von denen, was ich vorher gemacht hatte, zusammenbringen konnte und dann hinter der Bühne da einige Jahre mitgearbeitet habe. Und das war auch eine schöne Erfahrung, auch an diesem Nullpunkt zu sein. Oh Gott, jetzt weiß ich wirklich nicht, wie es weitergeht nach 15, 16 Berufsjahren. Und dann plötzlich tut sich eine Tür auf, mit der man nie gerechnet hat. Und dann war auch wieder alles gut, genau.
Und konntest du dann wahrscheinlich auch das im Studium Gelernte nicht unbedingt anwenden, aber halt Skills und Know-how, was man aus der Zeit mitgenommen hat, halt dann einfließen lassen in die Arbeit?
Total. Ja. Also das war auf der Schauspielschule schon so, dass die Leute irgendwann mit ihren Verträgen zu mir kamen.
Okay.
Und ich habe gesagt, könnt ihr unterschreiben, das ist sowieso unwirksam, was da drin steht.
Okay.
Nee, ich fand es immer leicht, dass ich meine Sachen selber lesen und unterschreiben konnte und wusste, was ich da unterschreibe. Ich habe tatsächlich auch einmal, also ich habe Arbeitsrecht als Wahlfach gehabt bei meinem Examen und hatte dann mal einmal mit einem Arbeitgeber in eine kleine Sache, wo ich mich dann selber vom Arbeitsgericht vertreten habe. Das war viele Jahre nach meinem Studium. Aber dann dachte ich, ach, mal gucken, wie viel hängen geblieben ist und habe mich da wieder ein paar Wochen reingefuchst und das dann auch irgendwie ganz gut hinbekommen für mich und fand es auch spannend. Dieses analytische Denken, was man beim Studium lernt, das hat mir eigentlich mal gut getan. Das wurde mir am Anfang bei der Schauspielausbildung sehr entgegengehalten. Ja, du bist zu analytisch, du kannst deinen Kopf nicht abschalten. Ja. Und ich habe mir riesen Gedanken gemacht, oh Gott, ich muss aufhören zu denken, aber ja, wie hört man auf zu denken? Und habe dann aber gemerkt, dass es eigentlich eine große Stärke ist von mir, also mich auch zu organisieren in allem, in dieser Freiberuflichkeit. Ich habe dann wirklich mal eine Zeit gehabt, wo ich morgens in Hamburg Kindertheater gespielt habe und abends in Düsseldorf Boulevard. Und diese Hin- und Herreiserei und das Ganze logistisch auch zu machen, also da hilft, glaube ich, alles, was man auch an Struktur hat, sehr dafür.
Hast du jemals eine Anwältin gespielt?
Nee.
Das müsste ja dann deine Paradedisziplin sein.
Ja, nee. Aber was ich machen durfte, das war, ich glaube, vor 1,5 Jahren war das, ich durfte in der Fastenzeit eine Fastenpredigt halten. Mhm. In einer katholischen Kirche.
Okay.
Und das fühlte sich dann so ein bisschen so an, wie damals, wo ich gedacht habe, wie sich Jura anfühlen würde, da mein Plädoyer zu halten. Und ich stand dann an der Kanzel und dachte, was für ein Privileg, dass ich das erleben darf, dass ich als Frau in einer Kirche jetzt eine Predigt halten darf. Mhm. Und das fühlte sich so ein bisschen an, wie ich mir das mit 5 als Anwältin vorgestellt habe. Mhm. Genau.
Dann hast du also länger als Schauspielerin gearbeitet, hast vor allen Dingen die Bühne kennengelernt, aber hast natürlich auch einen Bezug dazu, was die Menschen machen, die auf einer Leinwand zu sehen sind. Und irgendwann hast du dann den Adrian kennengelernt, dein Mann. Und an dieser Stelle möchte ich nur sagen, Adrian hat eine sehr faszinierende Lebensgeschichte. Die in einem Podcast aufzuarbeiten, in einer Episode, ist nicht denkbar. Deswegen gibt es da eine ganze Podcast-Reihe. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben. Liebeskino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Und das möchte ich gern allen Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Das ist wirklich spannend. Das ist wirklich ein Ritt durch die Kinogeschichte des deutschen Films, des neuen deutschen Films. Aber über Adrian bist du dann auch zum Kino gekommen. Oder hattest du vorher schon viel mit dem Kino zu tun?
Wann
ging's los?
Ich hatte kleinere Drehs gehabt. Ich muss nochmal zu dem Podcast sagen, dass das ganz schön war, weil Adrian hat das zugesagt, diesen Podcast zu machen, ohne zu wissen, was ein Podcast ist. Also er kommt aus einer anderen Generation. Er ist 31 Jahre älter als ich und hat dann, ja, das macht er und er soll da was erzählen, aber ich habe ihm dann erklärt, wie ein Podcast funktioniert und das fand ich einfach immer sehr schön und an solchen Momenten kommen wir immer wieder. dass er ein unglaublich großes Wissen hat, einen großen Erfahrungsschatz. Genau, aber ich ihm manchmal auch ein bisschen was erklären kann. Genau. Ja, also Adrian kennenzulernen, das war spannend, weil wir kannten uns schon oder hatten uns 2-3 Mal gesehen, ohne dass wir in Richtung Beziehung gedacht hatten. Mhm. Also unser erstes Treffen lief relativ kurz ab, beim zweiten haben wir schon 2-3 Stunden unterhalten, aber da auch noch nicht irgendwie an uns beide als Paar gedacht. Und als wir dann uns verliebt hatten, war das immer schön, weil Adrian dachte, also ich hatte das Gefühl, wenn Adrian redet, dann sind es immer Filmszenen. Mhm. Und er hat alles, was ich erzählt habe, er hat sofort von einem Film erzählt. Und ja. Ich dachte, der ist überhaupt gar nicht in der Realität verankert, was das Emotionale angeht, sondern für ihn ist das ganze Leben Film, weil er so voll davon ist. Natürlich war er Unternehmer und hatte sein Kino und hatte sehr viele Positionen auch in Deutschland. Aber emotional in seinem Kopf lief alles immer quasi wie im Film ab. Und das war sehr spannend und sehr, sehr schön. Er ist gewöhnungsbedürftig natürlich auch, wo ich gesagt habe, stopp, das ist jetzt real. Also wir sind jetzt nicht in einer Filmszene. Aber es ist natürlich auch sehr liebenswert, so jemanden kennenzulernen.
Okay. Aber er hat dir halt das Kino machen, ja? Also du hattest mit Film schon zu tun, als Schauspielerin kleinere Rollen. Du weißt, wie Film funktioniert. Aber hattest du mit dem Kino machen, mit der Auswahl und Projizieren und darüber reden, das war wahrscheinlich noch nicht so in deiner Berufswirklichkeit, oder?
Überhaupt nicht. Mhm. Also wir haben von Anfang an sehr viele Filme zusammen gesichtet, weil ich ja auch Zeit mit ihm verbringen wollte. Und dadurch, dass ich viel gearbeitet habe, und er damals noch sehr eingebunden war, haben wir dann die Zeit auch genutzt. Und wenn ich bei ihm war, haben wir natürlich Filme gesehen und gesichtet und viel darüber gesprochen. Und die ganze technische Seite des Kinos, da frage ich ihn also heute noch um Hilfe. Und ich weiß noch 2019 fürs Festival in Biberach, als ich meine erste Abrechnung gemacht habe, da haben wir noch die Leihmieten selber abgerechnet.
Okay.
Dann hat er mir halt stundenlang erklärt, wie ich eine Leihmietenabrechnung mache. Also ich kann's, ja. Aber es ist überhaupt nicht mein Metier. Es hat mich alles immer interessiert. Mhm. Also ich wollte es immer lernen. Mhm. Aber Ahnung hatte ich davon keine. Mhm. Die ganze Kinotechnik. Nee.
Aber wie bist du denn dann, also du sagst, du wolltest mit ihm Zeit verbringen, du bist auf ganz natürliche Weise in den Filmfestivalbetrieb hineingeführt worden.
Ich bin halt einfach sehr neugierig.
Ja.
Also ein Theaterleiter hat mich mal gefragt oder hat mal gesagt, ich wäre anscheinend nicht glücklich, wenn ich nicht 100 Fragen am Tag stellen kann.
Okay.
Weil ich auch beim Schauspiel und im Theater relativ schnell das Gefühl hatte, ich möchte auch den ganzen Hintergrund wissen.
Ja.
Und hatte dann auch mal die Idee, dass ich irgendwann mal Theater leite. Mhm. Also ich wollte nicht nur spielen. Das hat mir nicht gereicht. Also diese ganze Background und Organisation hat mich immer sehr interessiert. Und so hat mich das beim Adrian auch interessiert. Adrian war so voll mit Film und Filmfest und Kino, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie man mit diesem Mann zusammen sein kann und sich nicht dafür zu interessieren, weil man so mitgenommen wurde. Und unsere Gespräche gingen dann halt auch tatsächlich zu 99% darum. Ja, und dann bin ich da halt so mit reingerutscht. Also ich wollte ihm auch helfen. Oder er hat so seine ganz eigene Art der Struktur damals in seinem Büro gehabt. Mhm. Was ich als etwas chaotisch empfunden habe. Und ich habe dann einfach mir im zweiten Jahr dann 10 Tage freigenommen vor seinem Filmfest und einfach mich mit ins Büro gesetzt, ohne dass er das wollte. Und einfach Sachen sortiert, abgeheftet, versucht, das für ihn etwas leichter zu machen. Mhm. So. Und ja, dann kriegt man halt sehr viel mit. Und ja, dann habe ich mich angefangen, dafür mehr zu
da rein. Aber du hattest zumindest keine Vorbehalte vor dieser ja doch unternehmerischen, kaufmännischen, irgendwie ist es ja irgendwie so eine Management-Tätigkeit. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Schauspieler werden will, ist es irgendwie naheliegend, dass man sich auch mit diesem ganzen Surrounding um das Filmthema herum beschäftigt, aber dann irgendwie keine Angst davor zu haben, auch Papier abzuheften oder sowas, ja, Bürotätigkeiten zu machen.
Also damit habe ich ja in der Schulzeit mein Taschengeld aufgebessert.
Ja, okay.
Mit Bürotätigkeiten und fand das immer auch in Ordnung. Also ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, einen 100% Bürojob zu haben. Da würde ich wahnsinnig werden. Aber es hat mich auch immer interessiert. Mhm. Also ich wollte immer so einen Rundumblick haben und immer auch wissen, warum Sachen so sind oder genau. Ich muss immer eher aufpassen, dass ich nicht zu viele Fragen stelle, dass die Leute nicht denken, ich spioniere oder ich will zu viel wissen oder wenn Leute mir dann sagen, das musst du alles gar nicht wissen, dann werde ich immer hellhörig und denke, dann möchte ich es erst recht wissen. Mhm.
Jetzt hast du aber 2019 und 2020 ja auch die Intendanz übernommen bei den Biberacher Filmfestspielen. Da muss man ja dann schon auch, das ist eine bewusste Entscheidung, da rutscht man ja dann nicht einfach nur so rein, oder? Hattest du dann darauf hingearbeitet oder war es irgendwann auch der Wunsch von Adrian mal zu sagen, mach das mal, ich finde, das machst du gut oder
wie kann's? Also tatsächlich ist es ziemlich reingerutscht gewesen, also mehr als man denkt. Mhm. Dann war es für mich auch eine Entscheidung, will ich das? Und dann hatte ich aber so viel irgendwie schon mitbekommen, wo ich dachte, ja, ich traue mir das zu. Mhm. Und das war auch einfach die logische Schlussfolgerung. Es war auch die logische Schlussfolgerung für alle, die da beteiligt waren, dass ich das mache, weil eben alle wussten, ich habe da viel mitbekommen. Adrian hat zwar gesagt, er zieht sich dann wirklich auch raus. Also er konnte es auch nicht so gut haben am Anfang, dass ich Sachen anders gemacht habe. Oder eine andere Herangehensweise. Ja. Das war dann zum echt mittags manchmal so, ja, hast du das noch nicht? Oder ich habe das ja immer so gemacht. Da musste ich schon ein bisschen abgrenzen. Mhm. Auch von ihm, also das Loslassen hat ihm schon auch, ist ihm ein bisschen schwer gefallen. Ja, aber das ist halt so passiert. Also bei mir ist so ganz viel einfach passiert und ich habe dann immer ja gesagt und dann habe ich es gemacht, genau. Ja. Das ist ein bisschen mein Problem, dass ich manchmal nicht zu viel drüber nachdenke, sondern erstmal Sachen sage, ich mach das und hinterher dann denke, jetzt mal noch 3 Wochen drüber nachgedacht, ja.
Wann hast du denn angefangen, dich bei den Biberacher Filmfestspielen zu engagieren? Also wie viele Jahre Vorlauf war vor der Intendanz?
Na, mein erst als Adrians Verlobte war 2008.
2008, okay, ja.
Und da war es aber noch so, dann sollte ich irgendwie mit einer sehr bedeutenden Regisseurin oder mit Filmschaffenden reden. Und dann habe ich gesagt, ich will das überhaupt nicht. Also ich bin hier jetzt zufällig seine Verlobte, aber mir war das tatsächlich zu viel. Und ich weiß, bei der Preisverleihung saß meine Mutter neben mir auf diesen reservierten Plätzen vorne und sie hat dann irgendwann gesagt, ich will hier nicht sitzen. Also du heiratest den, ich habe hier gar nichts mit zu tun, ich möchte gerne hinten sitzen okay. und Popcorn essen und ein bisschen ablästern, aber ich will hier nicht in der ersten Reihe sitzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du kannst jetzt aber nicht gehen, also dann sitze ich hier alleine, weil Adrian war auf der Bühne. Wir haben es dann beide zusammen durchgestanden und eine Bekannte hat mir damals gesagt, ich würde mich ganz schnell dran gewöhnen. Also es wäre eine Situation, mit der ich ganz schnell, wo ich ganz schnell reinwachsen würde und so okay. war es auch. Ja. Aber im ersten Jahr fand ich es tatsächlich auch so ein bisschen gruselig, diesen Hype drum, der dann plötzlich auch mich betroffen hat, weil Adrian ja nun mal der Mittelpunkt des Festivals war. Mhm. Genau. Und mich interessiert, die Filme mitgesichtet, war wirklich vom ersten Jahr an, von 2008 an.
Okay, aber das ist ja fast ein gutes Jahrzehnt, dann hast du natürlich auch sehr viel Erfahrung sammeln können, um dann die Intendanz auch mit einer gewissen Selbstbewusstsein oder auch Selbstwertgefühl sozusagen das starten zu können.
Also ich war, glaube ich, nach meiner Hochzeit nicht mehr so aufgeregt wie vor diesem ersten Festival. Okay. Und mir hat dann 2 Tage vorher unser Oberbürgermeister hat gesagt, ich wirke so ruhig und ich hatte ja alles im Griff. Und dann habe ich gesagt, ich überhaupt nicht. Also ich bin fertig, ich bin am Boden. Und dann hat er gesagt, das sieht man Ihnen aber nicht an und nutzen Sie das mal als Vorteil. Oder seien Sie sich dessen bewusst, dass man das nicht sieht. Sie wirken sehr souverän.
Mhm. Oh, das ist ein guter Spiegel, den man in dem Moment
Genau. Er weiß das, glaube ich, gar nicht. Aber er hat mir auch für die anderen nächsten Jahre dann sehr viel mitgegeben, weil ich mich immer daran erinnert habe, okay, egal wie es in mir aussieht, ich wirke dann anscheinend souverän. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Frida Kahlo. Steh aufrecht, lächle und lass die anderen sich wundern, welches Geheimnis dahinter stecken mag.
Okay, ja.
Und das finde ich super.
Aber das ist ganz spannend, das ausgerechnet bei einer Schauspielerin, die doch eigentlich sowas beherrschen müsste, oder nicht? Oder war das vielleicht genau deswegen, so ein bisschen auch die Fähigkeit, nach außen etwas anderes darzustellen, als das, was in einem selbst vorgeht?
Nein, also damals war es ja so, dass Adrian hat ja einfach alles selber gemacht bei diesem Festival. Und als ich das dann übernommen habe, habe ich immer gefragt, weil es dieses Büro gab, und gesagt, wir machten das. Und da bekam ich jedes Mal die Antwort, ja, das hat immer der Adrian gemacht. Mhm. Und ich habe innerlich geflucht und habe gesagt, hier muss echt eine Struktur geschaffen werden. Also es muss irgendwie anders verteilt werden. Und da war eher so die Angst, also nicht, dass ich das nicht kann, sondern dass ich was vergessen habe. Mhm. Also ich habe die Reisen ja alle selber mit organisiert. Also es gab zwar super Mitarbeiterinnen aus dem Reisebüro, aber letztendlich ist jede Reise über meinen Schreibtisch gegangen und ich habe das organisiert und ich hatte so Angst, dass ich einfach 10 Leute vergessen habe. oder dass ich die Hotels falsch gebucht habe. Also dass ich irgendwo diesen riesen Fauxpas habe, was dann nicht läuft. Genau. Also es war nicht das fehlende Selbstbewusstsein, sondern eher die pure Überforderung.
Mhm. Genau. Okay. Aber
sie hatten alle ein Zimmer
und alle waren da.
Alle sind hin und zurück gekommen, es war alles gut, genau.
Insofern ist es gut ausgegangen. Ja. 2020. Dann gab es einen Wechsel. Die Geschichte ist lang, die wollen wir hier gar nicht groß aufarbeiten. Ja. Wurde an anderer Stelle schon gemacht. Du hast 2021 oder halt im Jahr davor hast du dann entschieden, ein Festival ganz neu aufzubauen. Jetzt ist es ja so, bei dem
Es war tatsächlich 2021. Also ich habe dann von Januar bis März, glaube ich, mich mit diesen ganzen Voraussetzungen beschäftigt. Ich glaube, am 23. März oder wann, irgendwie im März war auf jeden Fall die Gründung der gemeinnützigen GmbH. Mhm. Und im Oktober haben wir das Festival gemacht.
Okay, also fünf
Monate oder ein halbes Jahr. Wir haben es echt
wild.
Ja, wir haben es wild gemacht.
Ding, auf jeden Fall. Aber jetzt ist es ja so, in ein bestehendes Festival einzusteigen mit ein bisschen Vorlaufzeit und auf etwas hinzuarbeiten, ist ja eine Sache. Aber dann ins kalte Wasser zu springen und das von White Paper, weißem Papier, komplett neu zu gründen, ist ja natürlich ein Riesending. Wie ging es dir da in der Zeit? Diesen 5 Monaten, in denen ihr das aus dem Boden gehoben habt.
Wild.
Ja.
Aber auch spannend. Also dieses Unternehmerdenken oder dieses einfach mal machen, das ist wirklich was ich von zu Hause mitbekommen habe. Also nach dem Tod meines Vaters gab es in der Zeitung einen Nachruf von einem jungen Redakteur. Und er hat geschrieben, mein Vater hätte mal gesagt, es gibt Unternehmer und es gibt Unterlasser. Mhm. Und mein Vater wäre ein Unternehmer gewesen, der auch andere Leute wahnsinnig begeistern konnte. Mhm. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Und dieses jetzt einfach, ich mach das jetzt und guck dann hinterher, wie es wird. Und das Gefühl zu haben, wenn ich es mache, habe ich ja schon gewonnen. Genau, ich hatte auch noch mit Bekannten, also ich hatte natürlich mit einem Juristen gesprochen wegen der Gesellschaftsgründung, gerade mit der Gemeinnützigkeit wollte ich da auf Nummer sicher gehen. Wir hatten aber auch mit einem Freund meines Mannes gesprochen, der sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist. Und auch da habe ich mal einmal kurz gesagt, ob das gut geht. Und dann hat er gesagt, dadurch, dass du es machst, hast du die Realität verändert und dadurch wird es gut gehen. Mhm. Und das fanden dann immer so Sätze, die hängen geblieben sind. Mhm. Also das einfach gut zu denken, oder wir haben ja auch 2021 angefangen, da gab es ja noch wieder die Corona-Beschränkungen. Mhm. Und ich habe mir das dann eher als Vorteil genommen, dass niemand von mir 20.000 Zuschauer erwartet. Mhm. Und dass wir ganz klein starten können. Wir brauchen keine Riesenparty, wir durften ja gar keine Party machen. Aber wir durften das alles so langsam angehen, alles Corona-gerecht, alles mit Abstand. Und das habe ich eher als Vorteil in dem Moment gesehen, dass ich jetzt nicht die Riesensause machen muss, sondern das aufbauen kann.
An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz ein Hinweis. Genau, die Besucherzahlen, das ist immer so ein bisschen das Ding, an dem man die Bedeutung eines Festivals ablesen kann. Und ich will keine großen Abstände jetzt aufmachen, aber jeder kennt die Berlinale. Und die Berlinale zählt zu den größten Filmfestivals der Welt. Die haben 300.000 Besucher jedes Jahr. Das ist schon eine richtig dickes Brett. Vor allen Dingen, wenn man sieht, das zweite Festival danach, das Festival des deutschen Films Ludwigshafen, hat 135.000. Das ist auch Wahnsinn. Aber wenn man dann den Sprung noch zu den Berlinalen hochsieht, ist es ja mehr als das Doppelte. Das Filmfest in München hat 91.000 Besucher. Und dann kommt schon das Dokumentarfilmfestival in Leipzig mit 53.000. Also dann geht das schon ganz schnell nach unten. Die Berlinale ist die Berlinale. Aber wie schön auch, dass ein Dokumentarfilmfestival unter so umsatzbesucherstarken Festivals dabei ist. Jetzt sagst du natürlich, dass man genau daran erstmal nicht bemessen wird, ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man erstmal machen kann, oder? Wo steht denn die Filmtage Oberschwaben jetzt? Bei den Besucherzahlen so ungefähr.
Jetzt sind wir so in den letzten 3 Jahren zwischen 2 und 2,5 gewesen. Mhm. Und klar, möchte ich, dass es mehr wird. Aber im letzten Jahr habe ich einen Cut gemacht, mich da zu stressen. Mhm. Ich habe mich da die ersten Jahre gestresst. Mhm. Und seit letztem Jahr ist das aus meinem Kopf raus. Mhm. Weil nachts irgendwann habe ich mal beschlossen, nee, ich kann ja nur das Angebot machen. Mhm. Und ich mache das Angebot und die Leute, ich kann sie aber nicht hertragen. Mhm. Und letztes Jahr hatten wir wir haben ja nach jedem Film eine Diskussion in Ravensburg. Und Weingarten. Und letztes Jahr war Walter Sittler da und war sehr emotional nach einem Film und hat sehr an die Menschlichkeit appelliert und an das Miteinander. Mhm. und worum es überhaupt geht, an unsere Werte, warum wir was zusammen machen. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Und in dem Moment dachte ich, ich habe auch gar keine Lust mehr auf Vergleiche mit anderen Festivals oder was. Ich möchte das schön machen, aber ich will das höher, weiter, besser um jeden Preis nicht machen. Und dadurch, dass wir jetzt auch einfach finanziell nicht, also keine Riesensprünge machen können, muss ich auch nicht mich mit Festivals vergleichen, die das Zehnfache am Budget haben.
Das war jetzt natürlich auch ein gemeiner Vergleich, gleich mit der Berlinale anzukommen.
Die aber ich müssen, sind vom Budget da wahrscheinlich hundertfach oder ich habe keine Ahnung.
Aber ich meine, man muss es ja auch mal so sehen, die Kinos haben insgesamt Schwierigkeiten jedes Jahr, Zuschauer in die Kinos zu locken. Das heißt, ihr habt es ja auch geschafft, in einem Markt, in dem die Besucherzahlen rückläufig sind, ein neues Festival zu etablieren und ihr wächst. Also das ist ja schon mal auch einfach eine Erfolgsgeschichte. Deswegen ist der Vergleich, der hinkt. Also das, und man muss ja auch schauen, wie lange es die anderen Festivals schon so gibt. Aber das ist ja schon mal sehr bemerkenswert. Ihr schafft es, Menschen ins Kino zu bringen.
Und das Menschen ist sehr ins wichtig. Gespräch zu bringen.
Und ins Gespräch zu bringen,
genau.
Ja.
Und die Filmgespräche, also die sind ja teilweise so schön, also nicht im Sinne von glatt, sondern einfach so wichtig und so menschlich. Und das weiß ich noch, 2019 in Biberach, mein erstes Filmgespräch. Die Eröffnung war natürlich damals noch sehr groß. Biberach war ein alteingesessenes Festival oder ist es. Und am nächsten Morgen war ein Dokumentarfilm, der war so zum Drittel besucht. Und das Filmgespräch war so der Hammer, weil es ging um einen jüdisch-palästinensischen Chor. Ein Mädchenchor. Und plötzlich meldete sich aus dem Zuschauerraum jemand und es wurde total emotional, dieses Gespräch. Und ging ganz von dem Film weg auch. Und es ging einfach nur ums menschliche Miteinander und wie wir miteinander umgehen. Und das ist mir so hängen geblieben. Und dann dachte ich, es ist auch egal, ob da jetzt 600 Leute sitzen oder wie da halt das ein Drittel voll war. Aber was wir da miteinander erlebt haben, diesen Film gemeinsam zu sehen und darüber zu sprechen und die Filmemacherin war hinter den Tränen aufgelöst, nach diesem Gespräch. Und das sind alles Momente, die einfach das immer wieder wertvoll machen. Also ich frage mich schon ab und zu, gerade in Ravensburg, aber auch in Köppingen manchmal so, ach, warum mache ich das oder mache ich das weiter oder was? Aber wenn es dann läuft und ich diese Gespräche höre, dann denke ich, vielleicht ist das auch meine Qualität, dass ich die Leute zusammenbringe. Und dass wir den Raum schaffen für solche Gespräche. Genau.
Ich sag das ja auch. Das ist mein Standardargument, ne? In unserem Filmgespräch, bei den Filmtagen habe ich das auch wieder angeführt, dass die Kinoleinwand einer der letzten Bildschirme ist oder der letzte Bildschirm vielleicht, wo viele Menschen sich zum selben Zeitpunkt davor setzen, etwas anschauen und danach drüber nachdenken und sprechen. Das machen die im besten Fall im Kinosaal in einer großen Runde, wie es bei den Filmtagen geschieht. Oder sie gehen halt danach in ein Café oder Restaurant und sprechen dann auch weiter drüber. Und das passiert aber nicht, wenn man irgendwie zu Hause sitzt und der eine schaut den Film am Montag und der andere am Mittwoch oder so. Dann hat man ja schon gar nicht so dieses aktuelle Gefühl, über das man da irgendwie sprechen muss, ja. Deswegen ist mir das Filmgespräch auch so wertvoll, ja.
Also wir sind ja jetzt letzten Jahre öfters zu Gesprächen auch eingeladen worden, um genau dieses Thema auch zu haben, warum Filmfestival und wie die funktionieren. Und wir hatten da letztes Jahr, waren wir zu einem Seniorennachmittag im Café eingeladen. Und da ist mir ein schöner Vergleich eingefallen, weil ich gesagt habe, jeder, der da gerade sitzt von den 50 Menschen, hat eine Kaffeemaschine zu Hause. Und jeder hat auch einen Bäcker seines Vertrauens. Also jeder kann sich ganz günstig zu Hause einen Kaffee machen und seinen Kuchen essen. Und trotzdem sind diese 50, waren alles ältere Menschen, in das Café gekommen, um unseren Vortrag zu hören. Und warum machen sie das? Weil wir miteinander sein wollen, weil wir miteinander reden wollen, weil wir nicht alleine sein wollen. Und weil der Mensch nun mal ein geselliges Wesen ist und ein soziales Wesen und nicht eben nur alleine vorm Fernseher hocken möchte. Genau. Also wir gehen aus, auch eine Flasche Wein oder eine Flasche Wasser kann man zu Hause, hat man zu Hause und trotzdem gehen wir in Kneipen. Und es geht einfach um den Austausch. Genau.
Umso mehr kann ich jetzt auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, also geht mehr auf Festivals, auf Filmfestivals. Hier in der Region gibt's eins, ganz in der Nähe, in Friedrichshafen eben auch demnächst Filmtage Friedrichshafen, die heißen ganz so ähnlich wie ihr.
Ja, die sind total nett auch. Da waren wir schon ein paar Mal, wir waren vor 2 Jahren in der Jury und ich fahre eigentlich jedes Jahr auch hin. Das hatte ich tatsächlich, also unser Name ist nicht groß geplant gewesen, sondern das war mir auch so eine Idee in der WhatsApp-Gruppe meiner Familie, wo ich meinen Schwestern geschrieben habe, so, ja, vielleicht nennen wir es einfach Filmtage Oberschwaben. Also es war jetzt kein Marketingplan dahinter. Und erst danach habe ich gesehen, dass es die Filmtage Friedrichshafen gibt und dachte, hoffentlich gibt das jetzt keine Probleme, auch für die oder von deren Seite. Aber die haben so eine nette Leitung und wir haben uns kennengelernt und standen dann im Austausch und haben uns gegenseitig schon besucht. Sie war schon bei uns in der Jury. Und dann finde ich es eigentlich schön, dass es zwei Festivals so direkt nebeneinander gibt, die auch noch fast gleich heißen.
Super. Und die sich auch noch mögen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich sozusagen. Nein, wenn man aber so ein bisschen auch Wettbewerb hat. Ne?
Ja, aber eigentlich sollte es kein Wettbewerb sein.
Ja.
Also es gibt so viele Filme und es ist doch schön, dass es auch so viele Festivals gibt, dass die alle laufen können.
Absolut. Jetzt habe ich durch meinen Einwurf mit den vielen Besuchern ein bisschen auch die Zeit übersprungen. Wir sind vom ersten Jahr gleich ins fünfte gesprungen. Wie waren denn diese 5 Jahre? Wie hast du denn den Verlauf des Festivals so ein bisschen erlebt? Wie war es am Anfang? Wie erlebst du es heute?
Also das erste war einfach wild. Das war wirklich Rock'n'Roll. Und ich weiß noch, dass ich eine Woche vorher hatte ich eine Kollegin und Freundin angerufen, die einfach sehr toll und gut moderiert, und ich hatte ein Video von ihr gesehen, wo sie eine große Veranstaltung moderiert hat, und ich hatte sie gebeten, dass sie die Preisverleihung moderiert, und dann weiß ich noch, ich stand irgendwie mit dreckigen Schuhen beim Pferd auf der Weide und habe gesagt, Kathi, ich habe nichts für die Preisverleihung, wir haben nur die Preise und ich brauche irgendwas, ich habe aber kein Geld, und weißt du was, ich habe dich gesehen in diesem wahnsinnig tollen Kleid auf Instagram, ich habe auch so ein Glitzerkleid, können wir nicht beide einfach unsere Glitzerkleider anziehen und dann sind wir der Glamour? Und sie sagte, so machen wir's.
Okay.
Und ich war so eine halbe Stunde vor der Preisverleihung, wollte ich dann kneifen, habe gesagt, das ist also so eine dumme Idee. Und dann sagt sie, nix, wir ziehen jetzt unsere Kleider an. Und sie hat sich die Haare noch aufgedreht und ziehen das durch. Da hatte ich das Gefühl, wir dürfen einfach machen.
Mhm.
Genau, es hat uns ja keiner vorgeschrieben, was war. Im zweiten Jahr war dann schon so ein bisschen oder habe ich gemerkt, jetzt gibt's so einen Druck. Mhm. Also man möchte ja, dass es dann wächst. Das dritte war ganz toll. Da hatten wir die Michaela May da, die wahnsinnig viel Publikum gezogen hatten, Günther Maria Halmer. Da waren alle ganz, ganz glücklich. Aber eben diesen Druck immer, jetzt muss es noch mehr werden, jetzt muss es noch mehr werden.
Mhm.
Das Budget, was ich habe für das Festival, ist seit dem ersten Festival nicht gewachsen.
Mhm. Aber der Druck.
Aber der Druck, und ich habe für mich beschlossen, diesen Druck einfach nicht mitzumachen, sondern das einfach schön zu machen.
Mhm.
Und für alle gut und klar soll das erfolgreich werden. Und es müssen ja auch Leute kommen, sonst müssen wir es ja nicht machen. Wir machen das ja für die Menschen, die zum Filmfest kommen. Aber ich versuche mich diesem Leistungsdruck zu entziehen.
Mhm.
Ich setze mir den selber schon sehr stark. Und meine Familie kennt da, also ich habe dieses Jahr auch wieder angerufen und habe gesagt, meine Schwester sagte, jedes Jahr, 2 Wochen vorher bekomme ich von dir diesen Anruf, was ich selber gar nicht gemerkt habe. Aber sie hatte das so im Kopf und sagte, ja, pass auf, red mal, ich sprach dich nach dem Festival nochmal. Also der Ablauf ist immer gleich.
Okay, aber mit diesem ganzen Stress, wieso bindet man sich gleich noch ein zweites Festival an die Backe?
Das in Göppingen, das war ganz anders entstanden.
Okay.
Also die Trennung von Biberach war von Biberachs Seite aus in die Presse sehr weit gestreut worden. Und dann hat mich der Oberbürgermeister aus Göppingen angerufen und hat mich gefragt, ob ich für ihn in seiner Stadt ein Filmfestival machen würde.
Ach,
ja.
Okay.
Das war im Januar 2021.
Mhm.
Und dann habe ich mich ein bisschen über Göppingen eingelesen und geguckt, was es da so gibt, und habe gesehen, es gibt ganz tolles Operettenfestival, die Stauferfestspiele alle 2 Jahre.
Mhm.
Und auch sonst sind die so der Musik sind da sehr verwurzelt, und dann habe ich überlegt, was wir machen können, weil die ja sehr nah an Stuttgart sind. Wir konnten also nicht einfach ein Festival machen. Also in Stuttgart gibt es Filmfestivals, verschiedene. Und ich wollte gerne was machen, was sich davon abhebt. Und dann habe ich halt zusammen mit dem Kulturreferat in Göppingen das Konzept geschrieben für ein Musikfilmfestival. Beziehungsweise ich habe denen den Vorschlag gemacht und die fanden das sehr schön. Und dann habe ich mit der Kulturreferatsleiterin zusammen geplant, und da das aber eine städtische Veranstaltung im ersten Jahr war, die natürlich mehr Vorlauf braucht, war es auch klar, dass wir 1,5 Jahre planen werden.
Mhm.
Und ich hatte ihnen dann aber auch erzählt, also ich mache da in Ravensburg jetzt so einen Schnellschuss auch, so was Eigenes.
Mhm.
Genau, das war aber auch klar, dass wir das sofort raushauen, also weil wir einfach diese Energie, die da war, nutzen wollten und auch keinen Leerlauf haben wollten. Genau, und deswegen war Göppingen dann, also parallel zum zweiten Festival hier, gab es dann 4 Wochen später das Festival in Göppingen.
Mhm.
Damals dachte ich, dass dieser Abstand zwischen den beiden Festivals von 4 Wochen super wäre. Das war überhaupt gar nicht super, das war viel zu viel. Und Göppingen ist dann aus anderen Gründen auch noch verlegt worden und findet seitdem immer im Februar statt.
Okay. Genau. Bei den Filmtagen Oberschwaben sind Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme und Kinder- und Jugendfilme im Wettbewerb.
Und Fernsehfilme.
Und Fernsehfilme, genau. Darf nicht vergessen werden. Beim Filmklangfestival, sind das dann im weitesten Sinne mit Musik oder sind das, geht es da um Filmmusik oder um Filmmusiker?
Es geht ganz breit im weitesten Sinne um Filme, die sich mit Musik beschäftigen oder die, also ja, es können Biografien sein, Biopics, viele Dokumentarfilme natürlich. Mhm. Wir hatten aber auch schon einen Film, wo die Filmmusik einfach sehr, sehr zentral war. Mhm. Und die Filmmusikerin, die Komponistin, stammt aus Göppingen.
Ah, okay, ja.
Das heißt, dann haben wir auch den Film gezeigt. Für dieses Jahr, also wir haben nächste Woche Teamsitzung, weil da sind wir halt das Team, das es macht. Es bastelt sich so ein bisschen zusammen. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Filme, die sich mit Musik beschäftigen. Oder letztes Jahr hatte ich einen Jugendfilm, den ich unbedingt zeigen wollte. Da ist jetzt kein Musikfilm in dem Sinne, aber der Vater des Protagonisten ist Schlagersänger. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, das reicht.
Okay.
Dann haben wir Young Hearts gezeigt, also ein belgischer Film über Coming of Age, erste Liebe, aber eben wo der Junge merkt, er fühlt sich zum Nachbarsjungen hingezogen und damit, wie es ihm geht. Und ich fand diesen Film so wichtig. Und da war zum Beispiel, dass nach dem Filmgespräch, also es kamen ganz viele junge Menschen rein, als der Film gerade begonnen hatte, also im Dunkeln. Und dann hatten wir danach ein ganz tolles Filmgespräch. Und dann sind die zu mir gekommen und haben sich bedankt, dass dieser Film in Göppingen läuft, weil der sonst halt nirgendwo in der Region läuft. Und dann denke ich wieder, boah, dafür macht man ja auch ein Festival, dass man auch, ja, dass man den Menschen so einen Film auch bringt und auch die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Genau, aber dieses Thema Film, Musik und Film fassen wir ganz breit. Mhm. Wir hatten immer die Idee auch mit Live-Musik und das haben wir auch immer gemacht, dass es sonntags eine Matinee gibt und danach Musik im Foyer. Bei der Eröffnung hatten wir im ersten Jahr eine Sängerin aus Berlin mit einem Pianisten da. Dann ging es um jüdische Sängerin in dem Film und sie hat davor gesungen. Letztes Jahr hatten wir eine Stuttgarter Opernsängerin da und danach haben wir Maria gezeigt mit Angelina Jolie. Also einfach auch dieses Live-Event mit Kino zusammenzubringen. Mhm. Genau, das ist auch einer der Schwerpunkte. Und wir haben einen Nachwuchswettbewerb für Musikvideos, der auch sehr lustig ist.
Cool, ja. Ein fast vergessenes Genre, nachdem der Musik, also es gab mal eine Zeit in den 90er Jahren, wo das durch das Musikfernsehen, das war das Genre, da waren ja Millionen Budgets in diesen Musikvideos.
Also ich weiß nicht, ob man diese Sender noch sagen darf, damals diese Viva-Zeit, wo
ja,
Viva
genau,
aufkam und MTV,
ja,
also ich habe da stundenlang davor gesessen.
Ja, aber natürlich gibt's nach wie vor Musikvideos, aber sie haben nicht mehr so eine große, na möglicherweise haben sie noch, das ist wahrscheinlich eine Generationensache, jetzt muss ich gerade nachdenken, während ich rede, wahrscheinlich gibt es noch sehr viele Musikvideos, aber ich konsumiere nicht mehr so viel Musik in meinem Alter.
Ja, und die Kanäle, weniger, wo die abgespielt werden, haben sich natürlich geändert.
Haben sich geändert,
aber es gibt, also es wurde uns mal wieder gespiegelt, dass es relativ wenig Festivals gibt, speziell für dieses Genre.
Ja.
Und deswegen ist es
total
spannend.
Ganz, also ich habe auch mal recherchiert, es gibt offensichtlich über 400 Filmfestivals in ganz Deutschland mittlerweile. Das ist natürlich eine große Zahl, aber eben weil sie sich auch so facettenreich ausgestaltet haben. Sie haben halt ihre Nischen gefunden, weil, also nicht alle, aber natürlich, aber jeder will, weil der Film so ein wirklich breites Feld ist in vielen Richtungen und weil die Festivals dann auch bestimmte Nischen im Film fördern wollen, unterstützen wollen und ihnen Sichtbarkeit geben wollen, haben sich auf solche so Nischen festgemacht. Und das ist, wenn man sich dann ein bisschen länger mit der Festivallandschaft beschäftigt, ein sehr ausdifferenziertes Feld. Also es ist ganz spannend. Man kriegt es leider nicht so mit, weil es eben über das Land sehr verstreut ist. Ne? Ich meine, man schaut ja natürlich nicht, was gibt's in Göppingen für Filmfestival? Was gibt's irgendwie in Karlsruhe für ein Filmfestival? Das ist ja schon weit weg. Wir schauen in den Medien immer auf die Berlinale und Hof vielleicht noch, ne, so die berühmten, aber die kleinen nicht. Aber das ist für den Filmemacher auf der anderen Seite. Und ich sitze hier ja auch als Filmemacher, der auch an den Festivals teilnimmt. Auch schön, dass man aber genau, wenn man in so eine Nische hineinarbeitet, dass man da auch Fachmenschen hat, die sich dann nur damit beschäftigen. Das ist schon schön. Ja. Wenn man Filmmusik macht und dann jemand hat, der sich nur damit beschäftigt, wie schön ist das, ja?
Ja, oder dass ich, also ich sitze dann manchmal davor, wenn wir einen Film angereicht bekommen, bin so dankbar für das, was ich machen darf. Also vor 2 Jahren hatten wir einen Film über eine Band, die verbinden Blues mit Beatbox. Ein ehemaliger deutscher Beatbox-Meister. Mhm. Und die hatten eine Tour gemacht, also so eine Bandtour, sind so die Bluesstationen in den Vereinigten Staaten abgefahren und haben dann auch überall immer Musik gemacht und haben an so einem Wettbewerb teilgenommen. Und die hatten bei uns ihre Weltpremiere, haben diesen Film gezeigt und danach haben die ein Konzert im Kinofoyer gegeben.
Ach, cool.
Und das ist halt mega. Und ich habe diesen Film gesehen und dachte, boah, wie toll sind denn diese Jungs, diese drei, auch so eben keine, also Vollprofis musikalisch, ja, aber jetzt auch im Filmemachen noch nicht unbedingt. Die waren so begeistert einfach. Mhm. Und auch als die dann bei uns in Göppingen waren, das war so eine tolle Stimmung. Mhm. Und davor im Jahr, im ersten, hatten wir einen Dokumentarfilm über einen Opernsänger, der die ganz großen Opernhäuser gespielt hat, immer die Heldenrollen gesungen hat. Und der war auch da. Und dann hatte ich mit dem Verleiher besprochen, dass er hinterher im Kinofoyer singt. Dann war es ein bisschen schwierig, weil die wollten kein E-Piano, die wollten ein richtiges Klavier und dann musste irgendwie ein Klavier ins Kinofoyer gebracht werden und sowas. Und dann fing der an zu singen und der hat wirklich gesungen, als würde der in einem großen Opernsaal stehen und nicht in einem Kinofoyer. Und also mir sind dann die Tränen runtergelaufen und ich habe mich umgeguckt und alle waren völlig fertig. Und da dachte ich, boah, das ist genau der Sinn dieses Festivals, also das zusammenzubringen, den Menschen auf der Leinwand zu sehen. Und danach steht er vor einem und singt. Das ist ganz, ganz toll.
Das ist eben etwas, was man nicht unterschätzen darf. Man geht ja nicht nur zum Filmfestival und schaut auf eine Leinwand, sondern da passiert viel drumherum. Das sind ja die Menschen da, mit denen kommt man ins Gespräch. Man zeigt seinen eigenen Film als Filmmacher, ist von seinem eigenen Film natürlich auch irgendwie, das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man seinen Film vor Publikum zeigt, man mit dabei sein kann und dann die Reaktion der Menschen hat. Also das, was im Foyer passiert, und so, das gehört zu einem Festival dazu. Das muss man auch aktiv suchen, ne? Also finde ich, das ist meine Empfehlung, wenn Sie zum Filmfestival gehen, geht auch hin und nimmt dort die ganze Atmosphäre drumherum wahr. Ja.
Ja, oder letztes Jahr hatten wir auch in Göppingen eine Situation, da wir machen da auch eine Schulvorstellung und ich hatte einen Dokumentarfilm über Breakdance für die Schulvorstellung ausgesucht. Mhm. Und dann hatten mir vorher schon jemand gesagt, das kann ich nicht machen, Dokumentarfilm in der Schulvorstellung. Ich sag doch, habe ich in Ravensburg auch schon mal gemacht. Das war ganz toll. Und die Filmemacherin war da. Und es war hinterher so spannend, das Gespräch. Es waren 230 Schüler, glaube ich, da. Die haben in ihrem Leben noch nie einen Dokumentarfilm gesehen gehabt. Dass die waren zwischendurch auch überfordert. Aber hinter das Filmgespräch war so toll, weil auch die eine ganz verquere Vorstellung davon haben, wie es ist, Regisseur zu sein. Also, dass die Filmemacherin vorerst eigenes Geld, also in eigene Vorleistung gegangen ist, um den Film zu machen. Ja, wie? Ja, man macht doch Arbeit, um Geld zu verdienen. Sagt sie, nein, aber ich wollte diesen Film machen. Ja. Und deswegen habe ich da erstmal reingesteckt in dieses Denken, also dass jemand für was brennt.
Ja.
Und dann da erstmal auch Leistung bringt, ohne jetzt das große Geld damit zu verdienen. Genau.
Kommt, ja.
Das war ein total tolles Gespräch hinterher. Und das denke ich auch wieder so, wow. Auch Leute, die dann sagen, das kannst du nicht machen, du kannst das nicht als Schulfilm nehmen oder sowas. Doch, also wenn mir das Gefühl sagt, ja, das ist ein super Schulfilm, also die Schüler haben alle was mitgenommen und alle waren total begeistert hinterher. Oder vielleicht haben auch einige gesagt, ja, aber Dokumentarfilm ist doch langweiliger als Spielfilm. Ist ja auch eine Erkenntnis. Aber ich würde es halt nicht bereuen oder nicht auf die Leute hören, die sagen, sowas kann man nicht machen.
Okay, ja.
Also wir haben auch mal gesagt, ich kann auch keinen Mann heiraten, der 30 Jahre älter ist als ich. Man kann auch nicht noch Kinder, also ja, man muss ein bisschen selber entscheiden.
Man kann
entscheiden.
Viel, wenn man, ja.
Genau.
Mit Adrian, Stichwort, haben wir mal hochgerechnet im Podcast.
Entschuldigung, ich war gut mit dem Stichwort jetzt, okay.
Nee, das war gut, weil tatsächlich knüpft das an die nächste Frage an. Zusammen haben wir in seinem Podcast, also in unserem Podcast, haben wir hochgerechnet, dass er irgendwo bei 30.000 Filmen liegen muss, die er gesehen hat. Das ist ja natürlich abartig, das muss man erstmal hinbekommen, ja. Wie viele Filme sichtest du für die Filmtage Oberschwaben jedes Jahr?
Ich denke so um die 150. Also ich bin nicht bei Adrians 400. Weil, ja, also ich bin auch in Gremien, ich sichte auch für Gremien, das macht sehr viel Spaß, oder ich sichte auch auf Filmfestivals. Aber er hatte damals in seiner aktiven Zeit auch keine Familie, das muss man auch mal so sagen. Er hat da ja einen Preis für bezahlt. Er war wahnsinnig aktiv, er hat ganz viel gemacht, aber es ist eben auch einiges auf der Strecke geblieben. Und wir haben jetzt Familie, wir haben Kinder, ich habe einen Mann, den ich auch gerne sehe und mit ihm Zeit verbringen möchte. Und ich habe auch noch ein Hobby, also, und ich möchte selber spielen. Also ich möchte eigentlich auch viel zu viel machen mit meiner Lebenszeit. Deswegen kann ich nicht 400 Filme im Jahr sichten. Aber so 150, denke ich.
150, und das heißt aber auch, dass du eben ein ganz gutes Bild davon hast, was es da gerade für Filme draußen gibt. Ja. Und worauf ich hinaus wollte, war eben mal zu fragen, was für einen Eindruck hast du, wie ist die Filmlandschaft gerade aufgestellt? Wie nimmst du die Filme wahr, die eingereicht werden? Gibt es gerade einen Trend? Oder gibt es vielleicht auch etwas, was du ein bisschen kritisch siehst, dass zum Beispiel Budgets sinken, sieht man das den Filmen an zum Beispiel? Irgendwie, wie ist es im deutschen Film in der Festivallandschaft? Wie ist es mit ihm bestellt?
Also aufgefallen ist es mir im Fernsehbereich, weil wir halt, also nicht so viele Festivals zeigen auch Fernsehfilme, dass da schon auch die öffentlich-rechtlichen versuchen, ein neues Publikum anzusprechen. Und dass da ganz tolle Jugendserien oder für junge Menschen entstehen, die auch ein bisschen was wagen und die nicht mehr so, was man so vorurteilt als typisch Fernsehen hat, Ü40, so, sondern dass da wirklich tolle Sachen passieren, dass es auch tolle junge Schauspieler da gibt, die sich da sehr einbringen. Und bei den Spielfilmen, ja, es ist schwer, es ist sehr breit. Ich freue mich immer, wenn ich was sehe, was nicht so dem Schema entspricht. Also nicht, es gibt so ein Schema, da weiß man, das ist erfolgreich oder ich möchte alles richtig machen, und ich freue mich immer über Filme, wo ich sehe, die wollten gar nicht alles richtig machen, die haben einfach ihr Ding gemacht. Und das finde ich immer sehr schön. Und da gibt's einfach ganz, ganz viel, und ich finde es auch immer schwer, Filme zu vergleichen, ob da jetzt ein großes Budget dahinter steckt. Das gibt's ja im Dokumentarfilmbereich oder Kurzfilmbereich auch. Hast du sicherlich auch schon Einblicke oder viele Einblicke bekommen, ob da eine Riesenproduktionsfirma dahinter steckt oder ob man einfach sagt, ich mache jetzt erstmal mit Freunden und gucke, was dabei rauskommt, oder ich kann es, ich glaube an die Idee. Und beides hat seine Berechtigung, aber ich freue mich auch immer über die Produktionen, die jetzt nicht das Millionenbudget haben.
Ja, ich meine, in der Dokumentation erlebt man natürlich schon, dass die Dokumentarfilme, die sehr gut ausgestattet sind, einen sehr filmischen Charakter haben. Das ist sehr stark auch. Also mit filmisch meine ich sehr spannende Story, sehr pointierte Schreibe, gutes Drehbuch. Und man merkt aber auch, dass da die Produktionsmittel nicht mehr so teuer sind, man kann mit der kleinen Kamera losziehen, dass es jetzt auch einen sehr großen Anteil von Filmen gibt, die sehr realistisch, sehr dokumentarisch sind, die eben stärker das Bedürfnis haben, die Realität abzubilden und zu übertragen und nicht so auf dieses spielfilmmäßige, dokumentarische abzugehen.
Ja, wobei ich, also auch im Spielfilmbereich ist das ja auch, also die Spielweise hat sich auch schon seit Jahrzehnten geändert, weg von dem großen theatralischen, ich spiele das Theater, zu wirklich diesem authentischen. Aber ich habe jetzt gerade aktuell auch einen Film gesehen, der so authentisch war von der Geschichte her und von der Spielweise so toll, dass es mir aber fast zu viel war.
Ja.
Also dass ich dachte, ich habe den Film gesichtet und dachte, aber wenn ich jetzt im Kino sitzen würde an einem Samstagabend, dann weiß ich nicht, ob ich mir den Film zu Ende angucken möchte, weil er mir zu dicht, das war ein ganz ernstes Thema, es war ganz toll gespielt, aber es war mir zu nah an der Realität. Und das ist ja auch, also ja, es soll realistisch und ganz toll sein, trotzdem will man ja auch den Abstand zur Kinoleinwand haben. Also, oder ich will das dann auch manchmal einfach nur konsumieren. Es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Stimmung ich bin. Und hadere ich manchmal mit den Filmen, die so ganz realistisch, ganz nah dran sind.
Okay, ja.
Wo ich denke, ja.
Ja, es ist sehr abhängig davon, in welcher Laune man sich selber gerade befindet und ob man das aufnehmen kann oder nicht. Wenn man gerade in einer Lebensphase ist oder in so einer Tagesstimmung, wo es gerade Drama ist, ja, braucht man dann Drama und muss es dann so nah sein. Aber ich meine nur, es ist nur gerade auffällig, dass Dokumentarfilme gerade sehr opulent in den letzten Jahren, finde ich, gewachsen sind. Also wenn man sich, also das sind tolle Werke, ich will das gar nicht negativ meinen, aber wenn man so einen Oscar-Preisträger dann anschaut, so wie der Film gemacht ist, ist es nicht so der Dokumentarfilm, den ich irgendwie in meiner Jugend, in den 90ern aus dem Fernsehen noch so kannte oder so, ja. Einfach weil auch hier dieses Genre sich sehr entwickelt hat, finde ich, ja. Also weil aus Dokumentarfilmen mehr rausgeholt werden kann, als man meint mittlerweile. Gut, aber wir wollen ja nicht nur über Dokumentarfilm sprechen. Das ist jetzt gerade natürlich,
man kann ja viel mehr drehen. Also
ja, kann auch viel mehr drehen.
Ich habe tatsächlich in der Schauspielschulzeit noch einen Film auf 35 Millimeter gedreht. Mhm. Das war irre, weil wir haben immer höchstens 2 Takes natürlich gemacht.
Ja, ja.
Weil wir wussten, das Material ist unglaublich teuer.
Ja, ja, klar. Jede Sekunde, die durchläuft, kostet Geld, klar.
Und ich glaube, der ist nie fertiggestellt worden. Ich habe dann nie wieder was gehört, weil diese Fertigstellung dann auch nochmal einfach so teuer gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube, der Filmmacher hat diesen Film nie fertig geschnitten und fertiggestellt. Also total traurig. Weil,
ja, voll. Ja. So viel
Arbeit und Zeit und, aber es waren einfach, das ist ja, das Material herzustellen ist erstmal sehr viel günstiger geworden und einfacher. Mhm. Jetzt hält man halt drauf mit ein paar Kameras. Mhm. Ja.
Wenn du jetzt so einen Film sichtest und du bist Schauspielerin, du weißt, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen, hast du da manchmal, worauf legst du Wert? Legst du sehr viel Wert auf die Schauspielerei? Legst du sehr viel Wert auf alles andere? Bist du kritischer vielleicht mit der Schauspielerei, weil du es selber kannst? Wie blickst du einen Film an?
Also was du eben angesprochen hast, dass es auch immer darauf ankommt, in welcher Stimmung man ist. Da wollte ich noch sagen, wenn ich sichte, mache ich es tatsächlich manchmal so, dass ich mir einen Film an einem anderen Tag nochmal anmache.
Okay.
Einfach, weil ich dann denke, okay, ich habe den Film, ne, ich bin ja nicht jeden Tag neutral.
Ja, ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Film in einer falschen Stimmung gesehen oder ich bin da voreingenommen, dann mache ich mir den nochmal an, um einfach nochmal neutral zu gucken. Mhm. Und wenn ich so einen Film gucke, ja, mich regt's schon auf, wenn ich Spielende sehe, denen ich das nicht glaube. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann. Kamera, genau, das von der Kameratechnik her hatte ich früher wenig Ahnung. Ich habe das jahrelang nicht verstanden, was dieses Achsensprung-Ding ist. Aber da sieht man ja, also man sieht einfach, ob es passt oder nicht. Und da ärgert es mich schon sehr, wenn da was gedreht wird, was nicht passt. Mhm. Oder wo ich dann denke, das gibt so viel, das kann man so viel besser machen. Aber dann, also als beim Sichten, als Festivalleiterin, gibt es ja auch Filme, die dann technisch vielleicht nicht ganz perfekt sind. Oder wo ich denke, okay, der Anschluss passt jetzt nicht ganz. Mhm. Der berührt mich aber sonst. Und die haben eine Leidenschaft dahinter und die spielen alle toll und jetzt ist der eine Umschnitt da nicht gelungen oder da ist. Continuity ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz sauber, aber der Film macht was mit mir. Und dann habe ich solche Filme auch schon gezeigt. Also ein Film muss nicht immer technisch perfekt sein, um mich zu berühren. Mhm. Genau. Und beim Spielen, ja, dieses Textaufsagen, das regt mich schon sehr auf.
Aber wäre das deine Empfehlung für alle FilmemacherInnen und Filmemacher, wenn sie Sachen einreichen, mutiger sein? Also vielleicht auch einfach mal einreichen. Ich gebe es ja zu, ich habe in diesem Jahr eingereicht mit einer unfertigen Fassung, weil ich einfach eine Idee im Sinn hatte und das habe ich irgendwie mal ausprobiert. Aber natürlich war zum Deadline-Termin der Film noch nicht fertig. Man konnte nur die Idee erahnen und mit Vorstellung natürlich, Vorstellungskraft sich ausmalen, wie er nachher aussehen soll. Aber das war natürlich auch ein gewisser mutiger Schritt von mir zu sagen, also ich habe hier was Unfertiges, wärt ihr bereit, das wenigstens mal anzuschauen oder so.
Ja, aber wir haben dir vertraut, dass beim Sichten, also man kriegt ja eine Idee und wenn das dann offen kommuniziert wird, das ist die Richtung, aber ich bin jetzt einfach technisch noch nicht so fertig, dann finde ich das auch akzeptabel, dann zu sagen, ja, ich glaube daran, dass das sich in die richtige Richtung dann entwickelt, das fertige Produkt, dann zeige ich das auch. Mhm. Und ich finde Mut immer gut. Mhm. Also ich habe auch schon E-Castings aufgenommen. Immer dann, wenn ich dachte, ich bin perfekt vorbereitet oder jetzt läuft alles super, dann war es meistens überhaupt nicht gut. Mhm. Und ich erinnere mich auch mal an ein E-Casting, da hatte ich morgens, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit, weil irgendwie zwischen Kinder weg und selber irgendwie weg müssen oder was. Und dann stand da, ich musste noch tanzen und morgens um 7. Und dann war ich letztendlich auf der Shortlist, was bei einem Werbecasting auch schon schön war, ein sehr großes Casting. Und das sind meistens die guten Momente, wenn man dann einfach den Kopf ausschaltet und sagt, dann ich mache das jetzt einfach, ohne hinter die 20. Fassung nochmal zu überprüfen, ob die wirklich ganz, ganz toll ist. Also das habe ich auch bei meinen Bewerbungen gelernt, das einfach mal machen. Und dann, also ich habe mich mal beworben. Ah, das war früher, da habe ich mich auf alles beworben. Und dann hatte ich gesehen, bei so einem Event-Ding, dass die in Köln für ein Krimi-Dinner einen Mann als Zweitbesetzung suchten. Und dann habe ich denen geschrieben und habe gesagt, ich kann Comedy, ich kann Krimi, ich kann das, ich kann Impro, ich kann alles. Und bis auf die Kleinigkeit, dass ich eine Frau bin, bin ich absolut euer Mann. Und dann hat die mich 2 Stunden später angerufen und sagte, was war denn das bitte? Dann habe ich gesagt, ich dachte, ich schreibe halt mal. Und dann hat sie gesagt, ja gut, aber letztendlich brauchen wir Frauen auch irgendwann eine Zweitbesetzung, wollen wir uns mal treffen. Mhm. Und dann, das war jetzt keine riesen Theaterkunst, aber es war ein fester Job in einer Eventagentur und ich habe 8 Jahre für die gearbeitet und gutes Geld verdient.
Okay.
Aber die Bewerbung selber war natürlich völlig bescheuert, ne? Aber manchmal läuft es dann eben auch so.
Aber auch mit den Filmen mutig sein. Ihr schaut euch die Filme an aus diesem Hinblick, nicht aus der Perfektion.
Beides.
Beides.
Okay. Beides.
Okay. Also keine schlechten Filme einreichen, das sage ich nicht.
Nein, Und also du musst ja auch das Maß finden. Wir sind ja, wir haben den Anspruch, ein Publikumsfestival zu sein, kein Fachpublikum nur, sondern wirklich für die Menschen vor Ort das zu machen. Und die sollen ja auch eine Wahl haben zwischen leichter Kost oder zwischen Feel-Good-Filmen und Filmen mit ganz wichtigen Themen, auch also ernste Themen. Und es ist eine Mischung einfach. Also man will natürlich auch mal, dass ein Kinosaal voll ist und dann weiß man ja, dass es Themen gibt, wo dann vielleicht 10 Leute kommen und die Filme zeigen wir auch, weil die wichtig sind und tolle Filme sind. Aber man muss dann eine gute Mischung finden. Mhm. Und deswegen finde ich, man kann das vorher gar nicht so sagen. Mhm. Also wenn ich es gibt so Filme, die so nach so einem Schema laufen und da ärgere ich mich dann manchmal ein bisschen.
Okay.
Wo ich denke, schade. Das heißt nicht, dass ich den Film da nicht zeige, wenn er nicht gut ist. Mhm. Aber ich freue mich auch über alles, was mal anders ist.
Okay. Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, weil wir haben die Stunde durch. Jetzt wäre am Ende für mich noch eine spannende Frage, wenn man den ganzen Bodenseeraum anschaut. Wir haben in Friedrichshafen das Festival. Was gibt's denn noch für Festivals? Und bist du viel unterwegs im Bodenseeraum auf Festivals? Besuchst du andere Festivals dauernd?
Also im Bodenseeraum tatsächlich wenig, aber ich habe am Bodensee 5 Jahre Sommertheater gespielt und dann noch 3 Jahre in Winterthur, wo ich dann immer über den See gefahren bin. Also ich habe eine ganz, ganz emotionale Bindung zum Bodensee, weil ich letztendlich auch bei diesem Sommertheater am Bodensee jemanden kennengelernt hat, der mich dann mit nach Biberach zum Festival genommen hat, wo ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Und also ich habe 5 Jahre lang von Mai bis Juli am Bodensee gewohnt, immer 2 Monate und da Theater gespielt. Also der Bodensee ist für mich Emotion pur. Ich glaube, ich war nirgendwo so verliebt und so traurig verliebt und dann wieder so glücklich verliebt und alles wie an diesem See. Und deswegen nehme ich den gar nicht als Festivalleiterin, jetzt nehme ich den gar nicht groß wahr, sondern ganz, ganz romantisch, emotional, dass der ganz viel mit meinem Leben, wie es jetzt ist, zu tun hatte, weil dieser See so eine tolle Ausstrahlung hat. Also es gibt auf der Insel Reichenau einen Campingplatz. Und wie oft ich da an diesem Campingplatz gesessen habe und dann Gewitter und Unwetter überm See mir angeguckt habe. Also einfach toll, ja.
Okay. Aber ihr habt ja jetzt auch einen Regionalwettbewerb, der sich eben ganz auch dezidiert an, also Oberschwaben, Region Oberschwaben, die ist sehr groß, wie ich feststellen musste, die geht bis hinter Augsburg. Aber natürlich beginnt die auch hier in der Bodenseeregion, also als erweiterte Bodenseeregion, Ravensburg. Wie ist denn die Filmlandschaft bei uns hier so im Süden aufgestellt? Also auch diese, dass die Grenzen, die hier sind, nimmt man so die Grenzen wahr? Habt ihr auch Schweizer Filme?
Schweizer Filme hatten wir von Anfang an auch. Mhm. Wir fahren jedes Jahr, oder ich fahre jedes Jahr auch nach Solothurn, da wo es ein sehr, sehr schönes, sehr familiäres, aber trotzdem großes Festival gibt. Ich habe die letzten 2 Jahre mich damit mehr beschäftigt, auch hier gerade mit der Region hier zwischen Ravensburg und Bodensee. Und hier gibt's auch eine ganz große Landschaft an Kreativen und Kreativschaffenden. Auch Konstanz gibt's ganz viel. Und es ist ein bisschen so, das, was vor der Tür ist, nimmt man manchmal nicht wahr. Also man guckt immer so nach Berlin. Hamburg Media School für Kurzfilme ist immer ein Garant. Ganz Ludwigsburg ist natürlich toll. Aber es ist total spannend, was an Potenzial auch hier ist in der Gegend. Und was hier letztes Jahr eben auch, also gerade in Ravensburg nochmal in Zusdorf mit dieser Jugendserie oder Coming-of-Age-Serie Chapel passiert ist, wo man auch denkt, es ist wirklich so viel Kreativität und Professionalität auch vor Ort. Dem muss man sich auch immer wieder gewahr werden. Genau.
War das vielleicht auch so ein bisschen die Biosphäre, das Ökotop, dass sich hier auch so ein Festival aufbauen, etablieren konnte? Oder beziehungsweise hilft dieses Festival jetzt auch einer stärkeren Filmszene hier vor Ort. Das ist ja so ein bisschen der Branchentreff, oder?
Es ist schön, dass es dazu wird und immer mehr wird, genau. Ja, dieses Jahr hat uns eine Produzentin gesagt, ja, werdet ihr in München, da wäre alles einfacher. Glaubt das gar nicht mal. Ich glaube, man bekommt die Filmschaffenden schneller oder einfacher nach München. Aber da würde so ein Festival unserer Größe tatsächlich einfach untergehen. Und wir haben auch damals ja kurz überlegt, wo wir das Festival machen. Als wir wussten, wir müssen es außerhalb von Biberach machen, haben wir so in alle Richtungen einmal gedacht. Und Ulm war sofort klar, Ulm ist zu groß. Also da müssten wir anders auffahren, was wir nicht können mit unseren Mitteln.
Ja.
Also mit den finanziellen Mitteln ganz einfach. Und dann ist es jetzt sehr schnell nach Ravensburg gekommen, weil wir einfach auch hier die Kinofamilie kennen und die Kinos kannten so. Aber Ravensburg hat auch eine perfekte Größe dafür. Und ich engagiere mich in so einem Netzwerk der baden-württembergischen Filmfestivals. Da geht es auch mal, ja, das ist ja Festival im ländlichen Raum. Ich vermeide das eigentlich öffentlich zu sagen, weil ich das immer Angst...
Sagen nicht
genau, man darf das... Also es stimmt nicht, es ist eine wunderschöne, lebendige Stadt. Und ländlicher Raum verbindet man ja immer ein bisschen mehr Acker mit.
Ja.
Weil ich auch nichts gegen den Acker sagen möchte. Aber die Festivals außerhalb dieser großen Städte zu machen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und man hat ein ganz dankbares Publikum hier. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis die Leute merken, ah, da ist was Neues, das ist auch toll. Aber die Zeit muss man sich einfach geben und denen zeigen, das Festival kommt zu euch. Ihr müsst nicht nach Stuttgart fahren oder nach München, sondern hier ist auch was Tolles.
Und Adrian hat auch mal bewiesen, dass Biberach nicht zu klein war, um die Größen zu holen.
Der ist auch am Anfang, glaube ich, arg gescholten worden. Er hat mir gesagt, die ersten Jahre kam das Publikum überall her, aber nicht aus Biberach.
Ja.
Also das war ganz spannend. Er hatte da einfach einen anderen Zugang, weil er ja aus einer Kinounternehmerfamilie kommt.
Ja.
So. Und manchmal denke ich, es wäre einfacher, wenn wir in Ravensburg wohnen würden, weil wir dieses gewachsene Netz, was es in Biberach gibt, also ne, Kindergarten, Schule, Hobbys, wir sind ja in Ravensburg auch, wir kommen ja für das Festival nach Ravensburg. Und ich kenne mittlerweile ganz tolle Leute hier, das ist ganz schön. Trotzdem merke ich, dass wir hier nicht selber leben. Und das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, aber ja, einfach kann auch jeder.
Es findet eine sechste Ausgabe statt.
Ja, also irgendwann, immer wenn ich in dieser Verzweiflungszeit bin, wo ich denke so, oh, das
lass
ist
mich
wieder.
In Ruhe.
Genau.
Und dann
kommt immer irgendeine Mail, wo ich denke, Mist, und dafür muss ich jetzt einen neuen Ordner anlegen, Filmtage Oberschwaben 2026. Und das war die letzten Jahre auch der Moment, wo ich diesen Ordner fürs nächste Jahr anlege, und denke ich immer so, okay. Nein, jetzt freue ich mich tatsächlich schon wieder voll drauf.
Okay, na gut. Also, liebe Helga, vielen Dank, dass du im Wellenreiter warst und so hinter die Kulissen der Filmfestivals hast blicken lassen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich gebe wieder mein Bestes, Film einzureichen. Es ist für mich mein Stammfestival mittlerweile. Nach vier Jahren, dreimal habe ich teilgenommen in 4 Jahren. Es ist mein Stammfestival.
Ja, und ich weiß noch, das würde ich im ersten Jahr, musste ich dich überzeugen.
Ja,
ich habe, glaube ich, zweimal telefoniert.
Ja.
Und dann hast du, weil du gesagt hast, ja, das Festival hat noch keinen großen Namen und auch pressemäßig. Und dann hast du über die DIN A4, glaube ich, 1/4 DIN A4 Seiten in einem Monatsmagazin hier bekommen, das hat mich dann so gefreut, wo ich dachte, da soll noch einer sagen, bei uns gibt's keine Presse. Also
es war tatsächlich als Quereinsteiger, der auch diese Festivalkultur noch nicht einschätzen konnte, war einfach die Situation, ich hatte mich für München und Leipzig angemeldet, aber da hieß es halt, das geht nur mit einer Premiere. Und dann war für mich halt immer die Situation, okay, ich muss erst abwarten, ob die mich nehmen und dann kann ich zusagen. Heute weiß ich, wo ich ungefähr stehe, und zwar gar nicht jetzt von der Fähigkeit, sondern von den Ressourcen, die ich habe als unabhängiger Filmemacher, eben nicht mit einem Millionenbudget, dann ist das schon sehr schwierig auf einem internationalen Dokumentarfilmfestival der Weltklasse, wo man mit Oscar-Anwärtern zusammen im Wettbewerb steht. Das habe ich verstanden. Und umso schöner war es aber dann, dass der Film damals Kilimanjaro, diesmal mit Krücken, auch dort Premiere feiern durfte, wo er eigentlich hingehört hat, mit einem Ravensburger Bergsteiger in Ravensburg bei den Filmtagen Oberschwaben in Ravensburg.
Und trotzdem muss ich noch sagen, lass dich da nicht entmutigen und bewirb dich weiter bei diesen großen, renommierten Festivals, weil nur weil du das Budget nicht hast, heißt das nicht, dass da auch mal ein Film nicht von dir laufen würde. Also ich kann dir da nur Mut machen.
Eben, Dankeschön.
Auch ja. Du solltest da immer wieder groß denken und das Ganze aber sportlich nehmen.
Ja, genau so nehme ich es jetzt auch. Aber tatsächlich habe ich einfach nur gemerkt, es gibt auch da sozusagen Festivals, wo man anfängt. Wo man als junger oder ich bin ja jetzt nicht altersmäßig jung, aber als Filmemacher bin ich jung, wo man einfach auch die Chance bekommt. Deswegen umso schöner, dass es diese kleinen Festivals im ländlichen Raum gibt, wo man einfach mal anfangen kann und wo man auch andere Festivalfilme anschauen kann, vergleichen kann, mit den Filmemachern reden kann. Da passiert so wahnsinnig viel auf der Seite des Filmemachers auch. Also für die Filmemacher-Szene ist so ein Festival absolut notwendig. Für das Publikum ist das eine Riesenchance, ein riesiges Potenzial, aber für eine Szene ist so ein Festival absolut notwendig. Und ja, ich versuche weiter nach Leipzig zu kommen, habe ich ja gerade festgestellt, ist das viertgrößte Festival in Deutschland. Aber tatsächlich, da kommen Filme aus der ganzen Welt. Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber vielleicht hat man ja irgendwann auch dieses eine Thema, was so gewaltig ist und nicht gewaltig, aber halt so besonders ist, dass es dann gar keine Rolle mehr spielt, wie groß das Budget war.
Ich glaube, es ist eine Nuance. Ich glaube, das ist der Teil, der dich planbar ist. Ja.
Helga, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, höre deinen Podcast immer sehr gerne und bin das erste Mal jetzt Gast gewesen am Podcast.
Super.
Vielen Dank.
Cool.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.